So for the first
Wir hören gerade noch nichts auf den Kopfhörern. Jetzt kommt was.
Hast du den Einführungstext?
Nee, ich glaube, wir müssen jetzt auch anfangen. Hallo, das hier ist C3 Lingo, Übersetzung von einem Talk ins Deutsche, glaube ich, und zwar von Lip Obscura. Kameras sind schwierig. Wir hoffen, dass wir gleich starten können. Gerade eben habe ich auch was gehört, jetzt höre ich gerade wieder nichts mehr. Bitte.
Light sensitive stuff inside, so it's not really that difficult. There's a couple of components. Except we made a mistake of adding computers to it, and that makes it difficult. But before I get into it, I want to tell you exactly what I mean by a camera library for Linux. And a camera library that I am making...
Wir haben
jetzt.
So, es geht nur um Kameras, die tatsächlich in Computer eingebaut sind. Und das Ziel ist, sie hinreichend zu abstrahieren, dass Programmierer von normalen Anwendungen Anwendungen schreiben können, die mit vielen verschiedenen Kameras funktionieren, ohne sich zu viel darüber Gedanken zu machen. Zum Beispiel Kameras wie diese Webcam hier, die man eigentlich relativ einfach verwenden kann. Man macht sie an und sie funktioniert einfach, man muss sie nicht groß einstellen. Oder auch Kameras wie auf dem Handy, wo man vielleicht einige Einstellungen ändern kann. Das ist ein bisschen komplizierter, gibt einem ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber der Grund, warum ich diese Bibliothek geschrieben habe, 2024, ist, es hat jetzt schon eine Weile lang Handys gegeben, aber der Grund ist, aber Linux hat sich mit diesen komplizierten Kameras noch bis vor kurzem noch nicht sehr befasst, weil es hat jetzt erst angefangen, auf Smartphones populär zu werden. Vorher hatte man nur USB-Kameras und die sind fantastisch, weil das USB-Protokoll nimmt einem alles ab, man muss sich nicht um nichts kümmern. Auf Handys ist jede Kamera, muss ganz anders bedient werden. Und meine Geschichte startet mit diesem Handy, das Libra M5. Und da war ich dafür verantwortlich, vor ein paar Jahren schon, da war ich dafür verantwortlich, das Kameraproblem herauszufinden. Also ich musste herausfinden, wie man die Treiber macht, welche Anwendungen machen wir ins Betriebssystem und alles dazwischen auch. Und das ist Lip Obscura gab es damals eben noch nicht. Und meine Aufgabe musste sein, rauszukriegen, was gibt es tatsächlich schon im Linux-Space. Und das ist eine Aufgabe für einen 10x-Entwickler. Also was haben wir da? Oh nein. Oh, das ist völlig ununterstützt. Niemand hat Treiber dafür geschrieben. Also ja, kann man eigentlich nachvollziehen. Wir haben dieses Handy erst vor ein paar Monaten hergestellt. Aber das andere Problem ist, es hat auch überhaupt keine Hardwareverarbeitung. Also die ganze Bildverarbeitung muss ich selber schreiben. Also es gibt einige Versuche hier. Also probieren wir es einmal aus und nehmen die Benutzeroberfläche von hier und fangen an zu programmieren. Das Benutzeroberfläche von da. Ach, das Bildverarbeitung muss ich selber schreiben. Und aber es gibt Bindings, also nehmen wir von hier, nehmen wir von da. Und das hier ist dabei rausgekommen, diese Kamerabibliothek, mit der Hilfe von einigen anderen Personen. Und es ist eigentlich ziemlich schlecht. Es ist ein Mischmasch von vielen verschiedenen Dingen, die nicht so wirklich zusammenpassen. Und es funktioniert nur auf diesem einen Handy. Also wenn wir jemals die Hardware ändern, dann müssen wir die Bibliothek wieder ändern. Und auch niemand sonst auf Linux kann es verwenden. Vielleicht bin ich doch kein 10-fach-EntwicklerIn. Aber Ich dachte mir, vielleicht kann man nochmal von ganz vorne anfangen. Und das ist bis vor kurzem nicht passiert. Und dann habe ich rausgefunden über den sogenannten Prototype Fund, wo sie Open-Source-EntwicklerInnen Geld geben. Und ja, Anwendungen schreiben ist doch einfach, oder? Die Idee ist verrückt, aber ich kann ja schon, Bewerbung schicken. Und sie haben das Geld geschickt und ich dachte, oh, das Projekt ist ja sehr ehrgeizig, aber okay, probieren wir es halt mal. Und was ich brauche ist von einer Kamau-Bibliothek ist meine Traumbibliothek. Das hat nicht funktioniert. Entschuldigung. Oh je. Yeah.
Yeah, where were we?
So, wo waren wir? Also meine perfekte Kamera-Bibliothek wäre, ich habe hier dieses fantastische Formular, bitte in Großbuchstaben ausfüllen, wer ist am wichtigsten für das Projekt? Ich habe den Eindruck, nicht alle Open-Source-EntwicklerInnen konzentrieren sich wirklich alle auf die BenutzerInnen. Wir sind alle EntwicklerInnen, wir machen das, was wir brauchen und wir konzentrieren uns auf unsere Bedürfnisse, aber mit LibObscura wollte ich das ändern. Ich wollte es für BenutzerInnen einfacher machen, das tatsächlich zu verwenden, weil sonst, was ist denn der Sinn von der Bibliothek überhaupt? Also BenutzerInnen sind die größte Priorität für LibObscura und dann Hersteller auch. Also ich habe mit der ganzen Geschichte ursprünglich in der Hersteller-Firma angefangen und wollte ein Linux-Handy machen. Ich will, dass es Linux-Handys gibt. Ich will es einfach machen, neue Linux-Handys zu bauen. Ich will es billig haben, dass es nicht viel kostet. Und das ist alles wichtig. Und diese Prioritäten sind glücklicherweise nicht gegensätzlich. Also ich kann mich um die BenutzerInnen und auch um die Hersteller kümmern. Und die können alle davon profitieren. Und zur Dokumentation, ich will, dass die BenutzerInnen einfach hingehen können und Probleme lösen können. Also Tutorials soll es geben und wenn irgendein Problem nicht klar ist, dann soll es detaillierte Erklärungen geben. Aber ich will alle diese Arten von Dokumentation. Beiträge über Mainlist, Rauchsignale. Ich mag, wie sie dezentralisiert sind, aber sind nicht so toll. Also eher nicht so. Ich vertraue Microsoft auch nicht, meinem Projekt, also deswegen Codeberg. BenutzerInnen sollten sich konzentrieren darauf, welches von denen zu machen. Nein, BenutzerInnen kommen und wollen die Bibliothek benutzen mit einem bestimmten Problem. Sie wollen irgendein bestimmtes Problem lösen und ich sollte denen nicht noch mehr Probleme geben. Ich sollte es so einfach wie möglich machen. Also man kann natürlich nicht vollständig Probleme und Komplexitäten vermeiden, aber Bibliotheken sind halt kompliziert, aber Programmieren ist überhaupt kompliziert. So, was mit Fehlern? Ja, reden wir über Fehler. Sollten nicht zu Segmentation Faults führen. Also, ich werde jetzt ein bisschen darüber in Detail reden. Also, Seg Faults sagen dir nicht, was falsch ist. Sie sagen nicht mal, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Also, es kann sein, dass du irgendeine Eigenschaft viel früher ausgesehen nicht eingehalten hast und viel später in einer völlig anderen Stelle im Code ist es ist kaputt. Und das Einzige, was noch schlimmer ist, ist Fehler ohne Meldung zu ignorieren. Also wir haben in den letzten 60 Jahren jetzt schon Speicherverwaltung gehabt, automatisch, und wir konnten davon lernen. Also wenn irgendjemand dich zwingt, manuell Speicher zu verwalten, dann verurteile ich dich. So. Idealerweise sollten die Fehlermeldungen dir sagen, was fehlgelaufen ist, und sogar noch besser, sie sollten dir genau sagen, was du machen musst, um es zu beheben. Das wäre perfekt. Also, jetzt sind wir bei der Wahl der Sprache. C und C++ haben kein gutes Memory Management. Python wäre vielleicht ein bisschen zu langsam für die Verarbeitung. Also Rust ist die am wenigsten schlechte Option, der Mainstream-Option. Jetzt sind es selbstverständlich proprietär. Nein, das war ein Witz. MIT, ich mag keine Freeloader. Also wer zu LibObscura beiträgt, sollte diese Beiträge auch weitergeben, also LGPL. So, die Verwaltung des Projekts. Ich wollte zumindest am Anfang etwas Kontrolle haben, aber ich werde nicht jedes Projekt für immer weiter begleiten, also es ist gut, eine Community zu haben. Unterstützte Geräte, also nur Video for Linux Geräte, also nicht IP-Cams, die zählen nicht, aber alles andere, Handys, Raspberry Pi, sollten gerne funktionieren. Das sollte eher sogar der Fokus sein. Was ist am wichtigsten oder was ist wichtiger? Jede Möglichkeit abdenken oder einfach bleiben. Und wir haben diesen Drang, Sachen zu generalisieren, aber wenn wir einfach anfangen und uns dann von dort aus ausbreiten, dann sind die Ergebnisse vielleicht besser, weil wir nicht versuchen, alles gleichzeitig im Kopf zu haben. Also bleiben wir erstmal einfach und schauen, wo das uns hinführt. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegen wir das alles hin? Ja, ich habe ein paar Quellen von Schwierigkeiten identifiziert. Jetzt muss ich die Folie finden.
Hier ist sie. Die Quellen der Komplexität kommen von verschiedenen Stellen. Eine der Stellen ist immer egal, wo das Bild herkommt, wie man das Bild nimmt. Also wir gehen das jetzt mal durch. Hier ist mein Assistent. Hallo. Lass uns mal ein Bild von ihm nehmen, machen. Ich mache hier jetzt den Fokus und dann drücke ich ab. Es kommt ein bisschen Licht von meinem Assistenten in die Kamera und kommt auf den Film, im Falle einer Filmkamera. Das, was hier passiert, ist eine Umwandlung von dem Lichtspektrum auf drei verschiedene Chemikalien. Und jetzt haben wir das auf dem Film. Das lässt sich nicht vermeiden. Wenn ich eine Digitalkamera habe, dann hat sie drei verschiedene Farben. Und das ist der erste Schritt der Umwandlung. Als nächstes haben wir den Film und dann gehen wir in die Dunkelkammer. In der Dunkelkammer projizieren wir den Film auf Papier und dann haben wir ein Bild. Aber was passiert denn jetzt hier? Der Film hat ein bisschen fotoempfindliche Chemikalien und das Papier hat andere Chemikalien. Das sind nicht die gleichen Chemikalien. Was passiert denn hier? Die sind sehr sorgfältig ausgewählt, sodass die fast zusammenpassen, aber sie passen nicht ganz genau. Und da passiert ein bisschen Farbveränderung. Das ist auch das, was mit einer Digitalkamera auch passiert. Weil der Sensor drei unterschiedliche Farben hat und die haben unterschiedliche Empfindlichkeiten. Die drei Sensoren sind wie Pigmente und die sind nicht die gleichen. Das heißt also, auch bei der Digitalkamera gibt es Farbveränderung, Farbumwandlung. Was für ein Bild kriege ich denn jetzt hier? Okay, schauen wir mal hier. Oh je, das ist verschwommen. Lass uns den Fokus ändern. So, nochmal Klick. Und jetzt sieht er so aus. Jetzt ist es überbelichtet. Jetzt ändern wir die Aufnahmezeit. Und jetzt ist das Foto perfekt. Vielen Dank. Was habe ich denn gemacht? Ich habe das Gleiche zweimal wiederholt. Ich habe eine Schleife mit Feedback generiert. Ich habe die Schärfe und die Helligkeit des Bildes eingestellt und das habe ich mehrfach geändert, die Parameter, und dann irgendwann war ich damit zufrieden. Das heißt also, ich bin in der Schleife gegangen, bis ich zufrieden war. Ja, Das ist etwas, was ich in Lips Obscura umsetzen muss. Weil nicht jede Kamera so einen eingebauten Feedback Loop hat. Aber das ist einfach. Also eine solche Schleife zu bauen, kann ja nicht so schwer sein. Wir wissen natürlich auch über das Buyer Array. Das ist, wo der Sensor auf der Kamera nicht alle Farbe auf jedem Pixel einfängt. Das heißt, es gibt Löcher, wo bestimmte Farben fehlen. Und das muss man interpolieren. Das heißt also, ich muss auch über Farbumwandlungen Bescheid wissen. Und der Sensor in der Kamera sieht nicht die gleichen Farben, wie das menschliche Auge sieht. Das heißt also, ich muss die Farbtheorie verstehen und die Funktion zum Übereinanderlegen richtig ausrechnen. Das heißt also, jeder im Sensor ist ein bisschen anders. Das heißt also, ich muss über das Finden von toten Pixeln finden, ich muss runterskalieren, ich muss hochskalieren, ich muss Rauschen entfernen, ich muss den Farbton anpassen, ich muss die Ausgabe in Y und UV umwandeln, ich muss schwarze Felder entfernen. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die ich machen muss. Das war der einfache Teil. Diese Algorithmen sind alle gut bekannt und ich muss die in den richtigen akademischen Artikeln nachlesen und dann habe ich die Antwort. Aber wir haben keinen Algorithmus, der zum Herstellen von Software funktioniert. So, jetzt kommen wir zur Abstraktion und dieses Telefon hat zwei Kameras. Und das Ziel meiner Bibliothek ist es, diese Details von der Hardware zu abstrahieren, sodass ich eine Anwendung einmal schreiben kann und dass es immer das Gleiche, das Korrekte macht, egal mit welcher Hardware ich es betreibe. Diese Kamera hat einen Blitz, er hat einen Fokus, eine andere hat nicht. Dann gibt es Telefone mit zwei Kameras, mit drei Kameras. Lass mich das mal zeigen. Aus der Linux-Treiber-Seite sieht das so aus. Das ist meine Pipeline für die USB-Kamera. Die Bilder kommen hier von dem Sensor bis runter, bis ganz runter zu dem... Das hat nicht funktioniert. Von dem Sensor bis nach unten, bis zum Videogerät, bis zum Video-Ausgabegerät. Das heißt also eine andere Kamera. Das hier ist die auf meinem Laptop. Meine Laptop-Kamera hat drei Sensoren, vier Kamerageräte. Das hier hat keinen Sensor. Was ist das hier? Das ist zum Fokus kontrollieren. Und das hier hat keine Sensoren. Ich füttere die Bilder rein und Parameter. Und dann kriege ich Bilder raus von verschiedenen Geräten raus. Das heißt, es ist nur eine Bildverarbeitungspipeline. Und hier ist noch ein Monster. Du kannst bis zu vier Kameras anbinden. So, wie du es willst. Und das wird alles abstrahieren. Und es gibt noch eine ganze Menge Informationen, die nicht auf diesem Diagramm sichtbar ist. Wir gehen jetzt mal zurück zur Präsentation. So, da ist die letzte Kategorie, Programmierung. Also ich muss Video für Linux nehmen, ich muss die Architektur wählen, ich muss mir überlegen, wie ich mit Buffern umgehe. Das sind alles Dinge, die ich nur herausfinden kann, wenn ich mehr umsetze, wenn ich mehr programmiere. Und die letzten paar Monate habe ich das gemacht und jetzt gebe ich euch eine Demo dazu, die ich auch mal laufen lasse. Und zwar hier mit dieser Kamera. Ich habe die Präsentation vorbereitet, anstatt diese spezielle Kamera jetzt anzubinden. Und hier ist Initialisierung und ich habe was. Jetzt kann ich mal ein bisschen was anstellen. Ah, den Kontrast kann ich ändern. Oder Dichte. Hier gibt es ganz viele Unterstützung für diese Regler. Oh. Das zeigt auch, dass die GPU-Verantwortung, die ich umgesetzt habe. Unsere Displays zeigen normalerweise RGB-Farben und die Kamera hat YUV. Das heißt, also, ich habe Farbumwandlung. Das ist, wo wir mit LibObscura gerade sind. Und der einzige Unterstützung, die ich habe.
Ja, so im Moment unterstützt nur unter USB-Kameras und es gibt ein paar Beispiele und Dokumentation, aber ich unterliege noch keiner Illusion, dass es gut ist. Ich habe es versucht, aber ich bin nicht die beste Person, um die Kommentare zu schreiben. Die Architektur ist aufgeteilt in zwei Teile mit vielen unterstützenden Libraries. VD sind die tatsächlichen Kameras und das managt alles von Video von Linux. CrispyCam macht die Bildverarbeitungsalgorithmen auf der GPU. Was wollen wir als nächstes noch? Unterstützung für das Librem 5. Das ist das einzige Handy, das ich habe. Und für diesen Laptop hätte ich auch gerne Unterstützung, weil es ist gut, einen Laptop mit Kamera zu haben. Bessere Dokumentation natürlich ist wichtig. Und eine Skriptunterstützung. Also es ist wieder ein bisschen ein Experiment. Was für eine Art von Skriptsprache braucht man, um eine Kamerabibliothek zu skripten? Warum braucht man das überhaupt? Und welche Sprache sollte man da verwenden? Was meint ihr? Lua, Python? Nein, das ist doch viel zu einfach. Ich wollte es mit Prolog probieren. Also warum Prolog? Also, ich will alles deklarativ haben. Ich mag deklarative Sachen. Also, denkt dran, diese ganzen verschiedenen Konfigurationen von Video für Linux Sachen. Genau, das ganze Zeug hier. Ich will das nicht, die ganzen Algorithmen nicht selber schreiben müssen. Ich will, dass die Gerätehersteller oder vielleicht die Distro-Maintainer beschreiben, was jedes von diesen Geräten oder jede von diesen Nodes in dem Graph hier macht. Und ich will auch auf der anderen Seite, dass ich will beschreiben, welche Ausgabe will ich haben. Also in dem Fall, ich gehe jetzt einfach ein bisschen tiefer rein. Wenn ihr euch das hier anschaut, das Device ganz oben, das hat eine bestimmte Auflösung, es hat eine bestimmte Farbeigenschaften und diese anderen Knoten ändern es vielleicht ein bisschen. Sie können vielleicht umskalieren oder so. Und dann das Gerät ganz unten hat auch seine eigenen Eigenschaften, andere Unterstützung. Vielleicht unterstützt es nicht alles, was oben läuft. Ich will diese ganze Komplexität, die richtige Pipeline von oben nach unten zu finden, ich will das automatisiert haben von einer Sprache, die man einfach ändern kann. Also vielleicht will ich etwas Metadaten drin haben. Ich möchte nicht das alles in Rust schreiben, das ist aber nicht gebaut. Ich will abfragen können, was sind denn meine Optionen hier? Und das ist schon implementiert, wenn man die Auflösung für eine einzelne Kamera auswählt. Das ist ein sehr einfaches Konzept. Aber vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Und so, das wäre dann das Ende. Das Ende des Vortrags. Ja. Aber ich wollte noch anmerken, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Es gab viele andere Personen, die daran beteiligt waren, die ganzen anderen Bibliotheken, die ich gefolgt habe oder denen ich beigetragen habe, die es gemacht haben. Leute, die Feedback gegeben haben, Leute, die ihre Kameras getestet haben. Wenn ihr eure Kameras testen wollt oder beitragen wollt zur Dokumentation oder Fehler melden wollt oder ihr helfen wollt, Bugs zu finden wie den von vorhin heute. Oder ihr seid tatsächlich zehnfach EntwicklerInnen und wollt mehr interessantere Algorithmen schreiben. Ja, dann bitte sprecht mit mir. Vielen Dank. Vielen Dank, das war ein sehr interessanter Vortrag. Ihr habt jetzt die Chance, zu den Mikrofonen hochzulaufen und Fragen zu stellen. Haben wir denn Fragen aus dem Internet?
Keine Fragen aus dem Internet.
Dann gehen wir zu dem Mikrofon vorne, bitte.
Hi, thanks for taking.
Vielen Dank für den Aufwand. Meine Frage, warum sollte ich das vorziehen über die Capture API?
Ich glaube, OpenCV macht nicht alles von dem verfügbar. OpenCV soll sehr einfach sein und ich bin mir nicht mal sicher, wenn man drei Kameras auf dem Handy hat, ob man überhaupt die, die man verwenden will, auswählen kann. Also ich denke, in dem, was ich mache, gibt es mehr Generalität.
Thank you very much. Then we take a question from this microphone, please.
Hello.
Hi, thanks for the great talk. Since you said the focus should be on the user, and the user would at the end of the day be what exactly? The developer for of an app, like something that does something with a camera. How easy, or do you have any, like, simple examples, how do I use this in a, I don't know, GStreamer pipeline, let's say?
I don't know about GStreamer.
Ich kenne mich nicht mit GStreamer aus, aber ich kann ein Beispiel zeigen. Ich habe eigentlich ganz viele Beispiele geschrieben. Wie komme ich aus diesem Präsentationsmodus raus? So, da. Ich zeige ein paar Beispiele. Oh, ich habe versucht, sie so einfach wie möglich zu halten. Also, sie sind sehr gut organisiert in separaten Crates. Hier ist ein einfaches Beispiel, passt fast auf einen Bildschirm. Ungefähr 10 Zeilen Code von hier bis da. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre schön, Bindings zu C-Code zu haben, damit man es in GStreamer integrieren kann, aber ich glaube nicht, dass ich die Zeit habe, das tatsächlich zu implementieren. Ich glaube, es gibt wichtigere Sachen, die gerade noch zu tun sind. Ich habe versucht, darüber nachgedacht, die Bindings zu generieren, aber ich weiß nicht genau, was die Rust-C-Binding-Situation ist. Ich weiß, es gibt Software dafür, aber ich weiß nicht, wie gut sie funktioniert.
Thank you. Then the next
question. Vielen Dank. Nächste Frage hier von vorne. Nochmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Was ist denn die Geschwindigkeit der Treiber, besonders auf dem Telefon? Es ist sehr gut, dass du es gezeigt hast. Der Lib-Kamera-Stack, den die Leute hier auf dem Raspberry benutzen und in der Linux-Welt, haben die auch solche Probleme, dass die Treiber nicht da sind? Oder wollten sie die ISP-Informationen verstecken, was sie benutzt haben. Also es gibt das Konzept der Soft-ISP und die listet alle diese Untergeräte im Benutzerraum, um mit ihnen zu interagieren. All die Verarbeitung passiert im User-Space. Also meine Empfehlung wäre, dass man auch mal darauf schaut. Vielleicht kann das zusammengeführt oder ein Binding gebaut werden, damit man mit FFmpeg reden kann oder mit GStreamer, um es dir zu helfen.
Ja, thanks. I actually want to.
Ja, danke. Ich möchte eigentlich Sachen separat implementieren, aus dem Grund, dass es ein Experiment ist, wo ich rausfinden will, was möglich ist, also bessere Möglichkeiten zu finden. Von wem, was möglich ist. Aber ich möchte mich nicht zu sehr auf Projekte, die das Gleiche schon machen, verlassen. Und wenn ich anfange, was anderes zu verlangen, dann werde ich da selber Wünsche haben. Also ich möchte es selber entwickeln, damit ich so schnell wie möglich in die richtige Richtung gehen kann und neue Ideen finden kann. Also genau das Gleiche, wie es jemand anderes zu machen, ist vielleicht zu Bildungszwecken ganz gut, aber ich würde es hier nicht probieren.
Vielen Dank. Hier noch eine Frage hinten.
I heard that your project is funded by.
Ich habe gehört, dass dein Projekt von dem Prototype Fund gefördert wird. Das klingt sehr interessant. Meine Frage: Glaubst du, es ist genug für dein Projekt, dass es genug Unterstützung kriegt, damit es nach diesem Event auch noch weitergeht?
Ich weiß nicht. Also ein Ziel von meiner Arbeit mit dem Prototype Fund ist, ein Experiment zu haben. Wenn es Leute verwenden, dann geht es vielleicht weiter. Aber wenn es nicht so weitergeht, dann will ich da nicht meine Zeit drauf verwenden.
Is there any relation to the Stanford University Franken-Kamera Project?
Gibt es irgendeinen Bezug zu dem Stanford Universität Branko-Kamera-Projekt?
Nein, aber vielleicht könnt ihr später drauf reden.
Thanks for the talk.
Vielen Dank für den Vortrag. Jetzt mal was Pragmatisches. Moderne Smartphones. Da gibt es herstellerspezifische Androids. Und wie macht man da die, wie bringt man da die Kamera zum Laufen? Und die Bilder, die rauskommen, sind häufig sehr rauschig. Und was für Verarbeitung machen die dort?
Ja, ein Problem, das wir mit diesem Handy hatten, war, also selbst nachdem wir die Bibliothek und die Anwendung geschrieben hatten, die Farben waren einfach nicht so gut. Und der Grund dafür ist, dass wir kein besonders gutes Farbprofil erstellt haben. Also einfach ein Farbprofil zu erstellen ist zu schwierig für den Großteil des Teams und wir haben es versucht zu vermeiden. Es gab auch Anstrengungen von, habe ich verpasst, die auch mit mir gearbeitet haben und die haben es geschafft, die Videos in Raw Therapy zu importieren und sie haben es geschafft, sie so zu konvertieren, dass sie richtig gut aussehen. Also irgendwas fehlt da noch. Ich kann nicht genau sagen, was da fehlt, dafür bin ich nicht die richtige Person. Aber ich habe hier auch ein Beispiel von ein paar Sachen, die nicht streng genommen nötig sind, um ein Bild aus der Kamera rauszuholen, aber man erwartet sie eigentlich. Also man muss die schlechten Optiken der meisten Handykameras berücksichtigen und dann muss man Rauschen entfernen, um den durch den Sensor auszugleichen. Man muss Farbänderungen in den Linsen ausgleichen und Bildschärfe stacken, keine Ahnung. Es gibt sehr viele Verarbeitungen, die man optional machen kann, aber da bin ich kein Expert im Moment dafür.
Und jetzt nochmal. Vielen Dank, dass du das Projekt angefangen hast. Wenn es wie LibCamera wird, warum willst du momentan nur USB-Kameras unterstützen? Also ich wollte nur Video für Linux unterstützen, nicht nur USB-Kameras. Ich möchte jede Video für Linux-Kamera unterstützen, weil das sehr kompliziert ist und keiner es benutzt. Ich möchte Netzwerkkameras unterstützen. Ich möchte es klein halten. Alles in Video für Linux, also auch MIPI. Das hier ist keine USB-Kamera. Deswegen habe ich die Idee gehabt. Also ist dein Ziel, die gesamte Signalverarbeitungspipeline umzusetzen. Und zwar mit GPU-Beschleunigung. Und mit ohne die spezialisierten Hardware-Blocks der Hersteller. Aber diese Hardware-Blocks sind natürlich für die Kamera wichtig. Wenn ich es effizient machen möchte, also ich muss diese Hardware, wenn sie da ist, schon nutzen, weil sie dafür optimiert ist. Das ist eine weitere Quelle von Komplexität, wo die Bibliothek rausfinden muss, was da ist und dann die beste Option raussuchen muss. Noch eine Frage. Bist du sicher, dass du Prolog benutzen willst? Ich finde es zwar sehr interessant. Es ist interessant, weil es die Komplexität reduziert. Aber wenn die Hardware wirklich so dynamisch ist, wenn ich das verstanden habe, dann hat man eine spezifische Kamera, eine spezifische Pipeline und man macht das Tuning für jedes Einzelne. Glaubst du wirklich, dass man da etwas automatisch reinstöpfen kann, dass das funktionieren wird? Ja, ich wollte das rausfinden. Meine Lösung ist erstmal, dass wir zwei vordefinierte Pipelines haben. Das ist die ursprüngliche Idee. Und dann bin ich später zu dem Prolog gekommen, weil ich den Benutzer die Auflösung wählen lassen wollte. Hier sind die Configs und ich habe sie mal auflisten lassen. Das ist ein interessanter Forschungsauftrag. Hast du irgendwelche ISP-Tuning-Anwendungen, mit der man das Librem 5 Phone unterstützen kann? Was meinst du mit Sensorparametern? Ich bin kein Experte, was Embedded-Systeme angeht. Du hast eine kleine MyPy-Kamera, die man da dranhängt. Und dann ist die Frage, wie schnell ist der Autofokus, wie schnell sind die Blitze und so weiter. Hast du eine Anwendung, mit der man das einstellen kann? Nein, ich habe keine solche Anwendung. Wir haben ausprobiert, was funktioniert und wir haben es in Software umgesetzt. Es gibt strikt das Tuning von dem ISP und es gibt das Tuning von dem Sensor, wo man misst, was rauskommt, welche Pixel rauskommen, was die genauen Farben sind, was die Schattierung der Linse aussieht. Und wenn ich diese Parameter weiß, und da sind wir gar nicht weit genug gekommen, um das auch einsetzen zu können. Wir wollen in der Zukunft die Tuning-Parameter einsetzen. Also mehr Fragen.
Ja, weitere Frage. Hallo. Ich mache das bei meiner täglichen Arbeit auch. Ich kenne deinen Schmerz. Im Sommer war ich bei der Linux Plumbers Conference und da gab es eine Arbeitsgruppe oder wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die Open Camera Working Group. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst, aber also Leute von Google, Video for Linux, Intel und so weiter wollen die Hardware-Bildverarbeitung in den User Space verschieben, weil die meisten Bildprozessorentwickler oder Hersteller ihre Sachen nicht open sourcen können, weil sie diese Hardware-Algorithmen selber einkaufen von ein oder zwei Firmen auf der ganzen Welt. Das heißt, die Idee ist, dass jeder Bildprozessor-Hersteller die Grundfunktionalität in Open Source unterstützen muss und die besondere Funktionalität im User Space. Und ja, Harold hat gefragt, ob da noch eine Frage kommt. Die Frage ist, du willst Hardware-Bildprozessoren unterstützen, hast du etwas Ähnliches geplant, weil es dann im Moment nicht wirklich was Open Source gibt? Also, soweit ich weiß, die Open-Source-Frage wird relevant. Also ich bin mir nicht sicher, ob das ist, was du meinst. Ich hatte Probleme mit Unterstützung für den Sensor, weil viele der Register im Sensor nicht dokumentiert sind. Ist das, was du meinst? Nein, es geht um den Teil nach dem Sensor, also zwischen Sensor und CPU. Ja, aber die haben auch einige Register. Ich gehe davon aus, dass der Kernel davon sich darum kümmert. Ich bin keine gute Kernel-Entwicklerin. Ich versuche darüber nicht nachzudenken. Ich mache einfach, was möglich ist mit dem, was es schon gibt. Also ich möchte nicht wirklich, oder also wenn der Sensor, ja, wie ist es mit Open Source? Wenn der Treiber Open Source ist, dann ist es super. Wenn er das richtige Interface rausgibt, dann gibt es nicht wirklich so viel anderes zu tun in Sachen Code-Unterstützung. Also aber das Hauptproblem ist, dass die meisten Treiber nicht Open Source sind. Ja, also wenn sie das richtige Interface rausgeben, dann würde mich nicht besonders darum kümmern, sie zu unterstützen, wenn der Treiber nicht Open Source ist. Aber wenn sie die normalen Video-Vorlesungs-Interfaces anbieten, dann warum nicht? So, Zeit für eine Frage noch. Bitte kurz halten. Du hast erwähnt, dass Einfachheit eines deiner Designziele ist. Das heißt normalerweise, dass man sich entscheidet, ein Feature nicht zu implementieren, damit man ein einfaches Interface erhält. Wie machst du diese Entscheidung? Hast du deine Richtlinie oder so? Weil du musst diese Entscheidung treffen, mindestens täglich. Ja, bis jetzt gibt es nicht so viele Beitragende, also gehe ich nach meinem eigenen Bauchgefühl. Ich muss nicht mit jemand anderem sprechen. Ich mache das noch nicht sehr strukturiert, aber wenn Leute anfangen beizutragen, dann werde ich einige Richtlinien entwickeln müssen für mich und für das Team. Vielen Dank, Dorota C. Einen Runde Applaus. Thank you.